www.freudenbotschaft.net. Die Trinität Gottes. Die Einigkeit des Sohnes.
Die Einigkeit Jesu mit dem Vater. Die Einigkeit des Sohnes. Die Einigkeit Jesu mit dem Vater. Der innere Kreisschluss des Handelns Gottes. Da Gott ein einziges Wesen in drei Personen ist, handeln und wirken seine Hypostasen in einer untrennbaren Einheit, was dazu führt, dass sie mit sich selbst, also innerhalb der dreieinigen Gottheit, interagieren. Zum Beispiel setzt der Vater gemäß 1. Korinther 15, 25 alles unter die Füße des Sohnes, und dieser gibt die Schöpfung schließlich an den Vater zurück, wie Vers 28 zeigt. 1. Korinther 15, 25 und 28. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Hier liegt ein Kreisschluss vor. Gott gibt sich selbst und nimmt von sich selbst. Dasselbe Phänomen finden wir in Johannes 6, 44 und Johannes 14, 6. Denn kein einziger Mensch kann zum Gottsohn kommen, es sei denn, er wird vom Gottvater mittels des Gottgeistes zu ihm hingezogen. Johannes 6, 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diese Hinzuführung der Menschen zu Jesus dient ihrer Rückführung zum Gottvater. Auch hier gibt Gott etwas an sich selbst, um es dann von sich wieder in Empfang zu nehmen. Bei diesem Prozess ist der scheinbare Umweg über den Sohn keine Abweichung vom Ziel, denn der Weg der Schöpfung aus Gott hinaus ist auch der einzige Rückweg allen Seins wieder in Gott hinein. Der wesenhafte Ursprung ist die alleinige Möglichkeit der Rückkehr zum Gottvater. Deshalb ist Jesus Christus das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende in Person. Er ist aber auch alles, was zwischen dem Ursprung und der Vollendigung liegt. Der Sohn ist im wahrsten Sinne des Wortes der alleinigende Weg, also gewissermaßen die Quelle, der Fluss und die Mündung des Stroms. Die Wahrung der Unialität Gottes, trotz der Differenzierung seiner Hypostasen. Gegner der biblischen Trinitätslehre halten deren Vertretern vor, durch die Aufgliederung Gottes in drei eigenständige Wesensteile würden sie mehrere Götter postulieren, nämlich den Gottvater, den Gottsohn und den Gottheiligen Geist. Jahwe sei aber gemäß 5. Mose 6,4 unial und nicht trilateral. Die Zürcher Bibel übersetzt diesen Vers folgendermaßen sehr gut. 5. Mose 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Was in dieser Textstelle genau geschrieben steht, ist, dass es nur einen einzigen Jahweh gibt, also andere Mächte diesen Namen nicht tragen dürfen. Es stellt sich die Frage, ob die biblische Trinität dieser Unialität Gottes widerspricht und ihre Anhänger, bewusst oder unbewusst, tatsächlich drei verschiedene Götter postulieren. Wer nämlich die bereits angeführte Erklärungen zur Herkunft des Sohnes und des Heiligen Geistes aus dem Vater zur Kenntnis genommen hat, könnte in der Tat auf den Gedanken kommen, der eine und einzige Gott habe sich in drei Götter aufgespalten und die Trinitätslehre sei nichts anderes als eine unbiblische Vielgötterei. Das ist aber ein logischer Trugschluss, denn in der genannten Erklärung ging es lediglich darum zu zeigen, wie es zur äußerlichen Dreieinigkeit Gottes kam, das heißt zur räumlichen Trennung und personenmäßigen Gegenüberstellung der drei Hypostasen Gottes. Die drei Wesensteile waren bereits vor der Geburt des Sohns und der Abspaltung des Geistes in einer außerzeitlichen Form latent vorhanden. Denn ansonsten hätten sie sich nicht voneinander trennen können. Hinsichtlich ihres Ursprungs sind sie miteinander wesenseins. Sie sind ein einziger Gott in sich selbst, aus sich selbst und zu sich selbst hin. Um die vorliegende theologische Frage klären zu können, sollte man begreifen, wann überhaupt von einem zusätzlichen Gott gesprochen werden kann. Welche Voraussetzungen sollte ein solches Wesen erfüllen, um ein weiterer Gott zu sein? Es müsste zuallererst einen eigenen Willen besitzen und dazu fähig sein, diesen in Freiheit anzuwenden. Dies sollte ihm der Schöpfer erlauben. Das heißt, er dürfte den neuen Gott nicht wie eine gebundene Schachfigur behandeln. Der neue, zusätzliche Gott müsste sich im Zweifelsfall auch gegen den Willen des Vaters entscheiden können und dürfen. Diese Bedingungen sind bei allen drei Hypostasen gegeben. Sowohl der Vater als auch der Geist und der Sohn sind autonome Wesen mit der Fähigkeit zur eigenen Willensbildung und Verwirklichung ihrer Absichten. Weil alle drei echte, voneinander grundsätzlich unabhängige Personen sind, könnte man auf die Idee kommen, sie seien drei autonome Götter. Das ist aber nicht der Fall. Es stellt sich nämlich die Kernfrage, wie diese Freiheit im Verhältnis zum Willen Gottes angewandt wird. Was ist, wenn der eigene Wille sich in einem solch vollkommenen Ausmaß am Willen Gottes orientiert, dass kein einziger Unterschied zu letzterem besteht? Was ist, wenn alle drei Hypostasen freiwillig dem dreieinigen Willen folgen und sich aus freien Stücken diesem gemeinschaftlichen Willen unterordnen, das heißt von ihrer grundsätzlichen Freiheit, sich auch anders entscheiden zu können, ausnahmslos keinen Gebrauch machen? Genau dies ist nämlich beim Gottsohn und Gottgeist in Bezug auf den Gottvater der Fall. Sie legen in ihrem Tun eine vollständige Einheit mit ihm an den Tag. Sind sie deswegen keine unabhängige Personen mehr? Nein, Selbstverständlich bleiben der Geist und der Sohn autonome Wesen. Wegen des Ursprungs aus Gott und der absoluten Wahrung dieser seinsmäßigen Einheit mit ihm durch das Denken und Handeln der einzelnen Wesensteile unterscheidet sich die Trinität Gottes aber grundsätzlich von einer Vielgötterei. Diese biblische Tatsache lässt sich am Beispiel eines Menschen veranschaulichen, dessen Haupt dem Gottvater gleicht, sein Arm dem Gottgeist und die Hand dem Gottsohn. Wenn nun das Haupt den Willen hat, einen wertvollen Gegenstand aus einem Feuer zu bergen und es keine andere Möglichkeit hierfür gibt, als diese Kostbarkeit mit bloßer Hand von dort herauszuziehen, dann wird der Nervenimpuls hierzu vom Haupt des Menschen über den Arm bis zur Hand übertragen, welche schließlich in die brennende Gluthitze greift und das zu rettende Objekt von dort hinauszieht. Wer hat dann den Gegenstand geborgen? Die Hand, der Arm oder das Haupt der Person? Handelte hier nicht der ganze Mensch in der übereinstimmenden Einheit all seiner Teile? Macht es Sinn, seine Leibesteile gegeneinander auszuspielen und zu behaupten, es könne keine Einheit geben, denn allein das Haupt sei der Mensch und man würde drei Menschen erfinden, wenn man sagte, der Arm und die Hand seien ebenfalls der Mensch. Ebenso macht es auch keinen Sinn, die Trinität Gottes zu leugnen. Vater, Geist und Sohn handeln in einer wesensmäßigen Einheit, denn sie sind eine einzige Gottheit, welche auf Golgatha folgendermaßen agierte. Der Wille des Vaters, welcher das Haupt des Christus ist, war, dass der Sohn, die Hand, für uns in den Tod geht, damit wir gerettet werden. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Information wurde durch den Geist, Arm, Nervenbahnen an Jesus übertragen. Und der Gottsohn setzte den Willen seines Hauptes um. Römer 5,8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Die Hand Gottes und damit Gott selbst ging für uns in das Gerichtsfeuer, damit wir nicht dorthin gelangen müssen, sondern eine ewige Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Die entscheidende Tatsache hierbei ist, dass uns nicht drei Götter aus dem Höllenfeuer retteten, sondern dies ein einziger Gott in seinen drei Wesensteilen tat. Im Unterschied zum Bild des menschlichen Leibes sind bei der Trinität der Arm und die Hand Gottes, Geist und Sohn, völlig freie, also voneinander und vom Haupt, Vater, unabhängige Wesen. Sie stellen echte Personen dar. Als solche hätten sich der Heilige Geist und Jesus auf Golgatha anders entscheiden können und dann wäre niemand errettet worden. Der springende Punkt hierbei ist, dass sich eine derartige willentliche Teilung Gottes nie ereignet hat und Jesus deshalb weiterhin zusammen mit dem Geist eine freiwillige Einheit mit dem Vater bildet. Sohn und Geist wurden also de facto nicht zu weiteren Göttern. Lukas 22, 41 und 42. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Geist und der Sohn in ihrem Gehorsam dem Vater gegenüber nicht dessen Marionetten waren, das heißt ihre Existenz als eigenständige Wesensteile der Gottheit verloren und, wie im Beispiel des menschlichen Leibes, der Arm und die Hand, lediglich als willenlose, sklavische Empfänger und Umsetzer des göttlichen Plans agierten. Im Gegenteil, sie handelten aus freien Stücken als Leibesteile eines einzigen Wesens. Im Geist richtete sich der Sohn immer schon auf den Gottvater aus und gab ihm sein Herz freiwillig. Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Diese Erklärung hört sich zwar sehr theoretisch und kompliziert an, aber im Grunde ist das biblische Zeugnis ganz einfach zu verstehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist existierten vor aller Schöpfung und sind deshalb von ihrem Sein her ein einziger Gott. Weil sich die zweite Wesenshälfte des Vaters und der Sohn ohne jeden Zwang völlig unterordneten und dies auch immer noch tun, wurden sie keine anderen Götter, sondern bilden zusammen mit dem ihnen übergeordneten Gottvater weiterhin eine untrennbare Einheit. Sie sind eine göttliche Dreieinigkeit, also ein einziger Gott. Die absolute Ausrichtung des Sohnes auf den Gottvater. Es ist wichtig zu verstehen, dass nicht allein die Schlussfolgerung aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis, die Trinität habe keinen Anfang gehabt, falsch ist, sondern auch der Gedanke, es gebe innerhalb der heiligen Dreieinigkeit keine Rangunterschiede. Die freiwillige Subordination des Sohnes und des Geistes unter den Willen des Gottvaters zeigt klar, dass letzterer trotz der absoluten, wesenhaft göttlichen Übereinstimmung mit ihnen das Haupt ist, also in seiner Autorität weit über ihnen steht. Bei der Ablehnung der Dreieinigkeit ist also zu unterscheiden, ob die Dreiheit oder die Definition der Einigkeit durch bedingungslose Unterordnung verneint wird. Die bereits 325 nach Christus auf dem ersten Konzil von Konstantinopel vertretene Perichorese, das ist die gegenseitige Durchdringung der drei in ihrem Rang gleichwertigen Personen Gottes, ist jedenfalls falsch. Weil das Wesen des Sohnes dem Wesen des Vaters entspricht, kann er nichts von sich selbst tun. Es würde nämlich seinem innersten Selbst, seiner eigenen göttlichen Natur widersprechen. Dass Jesus ausnahmslos keinen Gebrauch davon machte und macht, seinen persönlichen Willen umzusetzen, sondern stets den Willen des Vaters tat und tut, liegt daran, weil sich sein eigener Wille faktisch nicht vom Willen Gottes unterscheidet. Die Formulierung persönlicher Wille umsetzen impliziert nämlich, dass dieser anders sein muss als der des Vaters. Diese Annahme ist jedoch falsch, denn Lukas 22, 42 zeigt, dass der Sohn jeden derartigen autonomen Willen, den er als eigenständiges Wesen besitzen konnte und durfte, sofort aus freien Stücken unter die Zuständigkeit des Vaters stellte. Also stets dessen Willen zu seinem eigenen Willen machte. Auf diese Weise verblieb er in der uneingeschränkten Einheit mit Gott. Er machte gewissermaßen doch von seinem persönlichen Willen Gebrauch und setzte ihn um. Dieser war aber auch der Wille Gottes, welchen der vom Himmel hinabgestiegene Sohn erfuhr, indem er seinen Gott genau beobachtete. Johannes 5,19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Johannes 5,30. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6,38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 8,28. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Johannes 14,31. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Die kontinuierliche Ausrichtung Jesu auf den Vater ist der Grund dafür, warum er ihn seinen Gott nannte. Denn El bedeutet aus dem Hebräischen übersetzt so viel wie Einzüngiger oder der Eine, einzig Lehrende. Der Begriff ist auch mit El, zu hin, zu eigen, zugehörig, homonym. Der eine und einzige Gott Jesu ist der Gott Vater. Der Gott Sohn betet diesen Teil des dreieinigen Gottes an, nicht sich selbst, aber auch nicht den Heiligen Geist. Obwohl Jesus selbst ein Teil der trinitären Gottheit ist, unterstellt er sich ganz seinem Haupt. Dadurch wird er aber nicht zu einem Unitarier, sondern bleibt ein Trinitarier. Mehr noch, Jesus ist ein Teil der heiligen Trinität. Der Sohn vertritt sie nicht nur, sondern erlebt sie in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Geist. Wenn also Gegner der Trinität spitzfindig fragen, ob Jesus ein Trinitarier gewesen sei, verkennen sie sein göttliches Wesen und erweisen sich als geistlich unkundig. Alles, was ein Zuhin ist, kann gewissermaßen ein Gott sein. Deshalb werden biblisch auch Götzen Elim genannt. Was aber die Bezeichnung El für den einzig wahren Gott nicht entwertet. Dasselbe gilt für die Gottesbezeichnung Elohim. Auch dieser Name Gottes wird nicht allein auf den Gott und Schöpfer bezogen, sondern auch auf hochstehende Engelwesen oder Menschen. Johannes 1,1 und 2 bezeugt, dass der Wort Gott, Sohn, stets auf seinen Gott, El, ausgerichtet war, ihm also zugehörte. Bereits im Anfang orientierte sich das wesenhafte Angesicht aller Wasser am einzüngigen himmlischen Vater und erhielt durch den Heiligen Geist ausschließlich von ihm die Lebensimpulse. Gemäß 1. Johannes 1,1 und 2 ist Jesus deshalb das von Anfang an existierende ewige Leben in Person, das auch in seiner Niedrigkeit als Mensch allein dem einzigen und wahren Gott zum Ziel hatte. 1. Johannes 1, 1 und 2. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Dass Jesus den Vater zum Gott hat, widerspricht nicht zwingend logisch seiner eigenen Gottheit, denn als ein wesenhafter Teil der heiligen Trinität ist der Sohn ebenfalls Gott. Dass er auf die Frage nach der Definition Gottes auf den Gott Vater verwiesen hätte, ändert nichts daran, denn letzterer ist der Ausgangspunkt des Gottsohnes. Der Vater ist sein Gott, auf den sich Jesus als sein persönliches Ziel einstellt. Die absolute Ausrichtung der Schöpfung auf den Gottsohn. Außerdem richtet sich die gesamte Schöpfung zu Jesus hin aus. Sie hat also den Sohn zu ihrem Endpunkt, was ebenfalls nur möglich ist, wenn er ihr Gott, El und Ursprung ist. Es ist ein Kennzeichen seines verehrungswürdigen Gottseins, denn Jahwe wirkt alles um seinetwillen. Kolosser 1, 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Johannes 1, 10. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Sprüche 16, 4. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Die Orientierung des Erschaffenen am Gottsohn bestätigt Jesaja 9, 5. Denn hier wird Jesus El, Gott, genannt. In diesem Kontext geht es klar um die Gottheit des Sohnes. Antitrinitarier können diese Tatsache nicht leugnen, indem sie behaupten, der Begriff El werde biblisch auch auf Menschen, Berge und Bäume angewandt. Jesus Christus ist kein Götze. Jesaja 9,5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das auf den Gott Vater ausgerichtete ewige Leben in Person wurde in Kapernaum offenbart. Denn Jesus zog von Nazareth dorthin, um seinen Dienst zu beginnen und als El, Gott und großes Licht der Welt, selbst eine Orientierung für die Menschen seiner Zeit zu sein. Matthäus 4, 16. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Gemäß Johannes 5, 16 bis 20 und Johannes 10, 33 hassten die Juden Jesus, weil sie begriffen, dass er sich mit Gott übereinmachte, wenn er behauptete, Sohn Gottes zu sein. Diese bösen Unitarier begriffen damals also weit mehr, als heutzutage die Leugner der Trinität verstehen. Die versuchen, Johannes 10, 33 in die Ecke eines griechischen Denkens zu drängen. Johannes 5, 16 bis 20. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus antwortete aber ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nicht von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Johannes 10, 33. Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Der Sohn dementierte dieses biblisch richtige Verständnis der anklägerischen Juden nicht, sondern begründete sein völliges Übereinssein mit dem Vater, das heißt seine Gottheit, damit, dass er nicht eine einzige Sache aus sich selbst tun konnte, die er nicht den Gott tun sah. Jesus belegte seine Gottessohnschaft mit einem Ausspruch Gottes aus dem Alten Testament. Psalm 82,6 und Johannes 10, 34 bis 36. Wäre er kein Teil der Trinität gewesen, hätte der Sohn die ihn betreffende Auffassung seiner Gegner korrigiert. Die Dreieinigkeit ist also nicht allein durch den göttlichen Ursprung des Herrn bewiesen, sondern auch durch seine absolute Einheit im göttlichen Wollen und Handeln. Jesus bezeichnet Gott in einer Art und Beziehung als seinen Vater, wie es bei keinem Geschöpf möglich ist. Wegen dieser vollkommenen und kontinuierlichen Verbundenheit des Sohnes mit Gott war in ihm der Vater auf Erden anwesend. Durch sie wirkte Gott und konnte selbst von anderen im Sohn gewahrt werden. Johannes 14, 7 bis 11. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Die Einigkeit Jesu mit dem Vater ist gemäß Charles Ryrie durch dieselbe Wesenssubstanz dieser beiden Hypostasen Gottes bedingt. Johannes 10, 30. Ich und der Vater sind eins. Der Autor schreibt in Die Bibel verstehen: Ich und der Vater sind eins, trifft mit ungemeiner Prägnanz sowohl die Mehrheit der Personen als auch die Einheit ihrer Essenz. Ich und der Vater bezeichnen eindeutig zwei Personen. Und das Zeitwort sind steht im Plural. Dennoch, so der Herr, wir sind eins. Und eins ist eine Neutrumform. Das heißt, eins im Wesen, in der Essenz, doch nicht in der Person. Sonst müsste hier ein Maskulinum stehen, einer. So ist der Herr Jesus ein anderer als der Vater und doch eins und gleichwertig mit ihm. Die Juden wären nicht so aufgebracht gewesen, wenn Jesus nur gemeint hätte, er und der Vater seien lediglich in ihrer Absicht und den Werken eins gewesen. Die Einigkeit des Vaters mit dem Sohn kommt auch darin zum Ausdruck, dass er ihm jedes Gericht und alle Ehre und Herrlichkeit gibt, deren Jesus als Gott, nicht nur als angeblicher Aushilfsgott, wie ihn die Zeugen Jehovas propagieren, Schöpfer und Erlöser würdig ist. Johannes 5, 22. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Daniel 7, 13 und 14. Ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Offenbarung 11, 15. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 5, 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation.